Okay, ich kann Ihnen anbieten, dass wir entweder noch kurz was zum Zornanfall sagen, weil das Thema Selbstständigkeit, das müssen wir mal, ja, gehen Sie mal auf meine Webseite und gucken bei Downloads nach Artikel und da ist, wie werden Kinder selbstständig, oder ich weiß nicht der Titel genau, aber da ist was mit Selbstständigkeit. Nee, da machen wir Zornanfall. Zornanfall ist, im Zornanfall begegnen wir Eltern uns wirklich in unserer ganzen Verfassung und unserem Stress und allem. Und dummerweise auch natürlich auch in der Lebensphase, wo für uns ja echt ganz schön viel zu tun ist. Beim Schlafen gilt es ja noch mehr, wir sind ja echt an unserem Ende. Also es ist nicht gut geplant und beim Zornanfall sicher auch nicht. Wir hatten nämlich ein süßes Kind, ja, das sozusagen alles gemacht hat für uns und uns angestrahlt hat und lieb war und auch alles gekriegt hat, allein weil es halt so süß war. Und jetzt auf einmal wird aus diesem Kind sozusagen verkehrt, das sich in so ein kleines Monster, ja, das sich seine eigenen Ziele setzt, seinen Willen, auf einmal fährt der Wille sozusagen das Kind ein. Das Kind will Ziele erreichen, das Kind will wirksam sein und zwar alles aus dem Weg räumen, was dieser Wirksamkeit möglicherweise im Wege steht. Selber machen heißt es dann, ja, selber machen. Und wehe, wenn nicht, dann sind sie eine blöde Mama, ja, wenn sie reden können, blöde Mama. Sagen die zu einer Person, wo, ohne die sie also einen halben Tag nicht überleben könnten. Wie verrückt kann man sein? Aber wie verrückt kann man sein, daraus ein Thema zu konstruieren, nämlich, dass das Kind wirklich die Macht im Haus übernehmen wollte und dass da ein Tyrann jetzt entsteht und so. Also ich glaube, so viel Vertrauen in die Evolution dürfen wir schon haben, dass kleine Kinder, die wirklich nichts alleine machen können, dass die nicht die Macht im Haus übernehmen wollen. Das wäre ja das Rezept für die Auslöschung der Art sozusagen. Also darum geht es ganz gewiss nicht. Um was geht es dann überhaupt? Also im Zornanfall. Ein erster Hinweis ist eigentlich die Zeit, in dem der Zornanfall auftritt. In allen Kulturen geht es los, wenn die Kinder sozusagen ihr Ich entwickeln, wenn sie sich als Handelnde, als Zentrum ihres Reiches entdecken, so ja, zwischen 14 Monaten, 21 Monaten, 24 Monaten, ist in jeder Kultur anders. Bei uns, Sie wissen ja, der Standardtest ist für Ich-Bewusstsein ist der Spiegeltest, wo man den Kleinen irgendwie einen Marker auf die Stirn setzt und sie dann vor einen Spiegel setzt und dann ab einem bestimmten Alter fangen die an sich rumzufummeln. Vorher ist es halt irgendein Kumpel da drin sozusagen, aber dann erkennen sie sich da als selber wieder. Und das ist kulturvergleichend ganz interessant, dass es je nach Sozialisationsart, also in unserer eher auf Autonomie ausgerichteten Sozialisation, ist es inzwischen über die Generationen weiter nach vorne gegangen, der Zeitpunkt, wo Kinder ihr Ich-Bewusstsein entwickeln, oft schon mit 14 Monaten, 15 Monaten. Und in traditionellen Kulturen, wo die Kinder mehr so auf Teil des Ganzen, so mehr auf ihre soziale Rolle sozialisiert werden, wie jetzt zum Beispiel in Kamerun, da wurde es gut untersucht von Heidi Keller, die hat kulturvergleichend gearbeitet und die hat festgestellt, dass dort oft der Spiegeltest erst mit 21 oder 24 Monaten sozusagen bestanden wird. Also erst später empfinden die sich überhaupt als sich selbst. Und mit diesem Prozess der Ich-Werdung in einem gewissen Sinn ist dann auch das verbunden, dass die auf einmal sich ihre Ziele setzen und wehe, ja, ich will mich durchsetzen, ich will meinen Willen durchsetzen, ich will wirksam sein. Gut, und dieses Alter ist evolutionär betrachtet, wenn wir uns mal überlegen, die Kleinen standen ja vor einer riesen Herausforderung. Wir haben vorher viel geredet über die Nähe, die Kinder erfahren haben, unverhandelbar, ja. Klar wurden die lange gestillt, klar wurden sie getragen, klar haben sie bei ihren Eltern geschlafen. Es gab keine andere Option. Im jagenden und sammelnden Lebensstil ist es die einzige Option, um den nächsten Tag zu erleben. Aber dieser Lebensstil hört ja irgendwann auf. Ja, wann eigentlich? Wie durch Magie. In dem Moment, wo sich der Bauch der Mutter wieder rundet. Ja? Weil diesen Lebensstil, an den privilegierten Plätzen des Lebens, den leben sie mit einem Kind und nicht mit Säugling und Kleinkind und so weiter. Stellen Sie sich vor, Sie wären eine Kung-Mutter, also in Namibia, die am Tag 20, 30 Kilometer wandert und sammelt und ihr kleines Kind übrigens immer dabei hat. Das ist eine der Kulturen, wo die dyadisch, also zweiheitlich sozusagen die Kinder aufziehen, wo die ganz eng bei der Mutter sind. Sind nicht alle Kulturen sind streng dyadisch. Es gibt auch Kulturen, auch jagende und sammelnde Kulturen, wo die Mutter eine lange Leine lässt und das Kind auch im Lager hinterlässt. In Tansania zum Beispiel bei den Efe, wo sie lieber selber sammeln geht. Wenn nämlich die Umgebung das erlaubt, dann machen die Mütter von dem Privileg durchaus Gebrauch, dass sie ihr Kind dann auch in der Obhut von anderen Menschen hinterlassen. Nicht von Fremden, sondern von vertrauten Menschen, Clanmitgliedern, andere Frauen, die dann zum Teil auch die Kinder, gerade bei den Efe, dann auch mitstillen. Aber die Mutter geht dann alleine auf ihre Streifzüge, macht sich sozusagen das Leben erleichtert dieses. Aber bei den Kung ist es so, die läuft 20, 30 Kilometer mit ihrem Kind und stillt es da auch sehr häufig, übrigens alle 15 Minuten. Als es in den 70er Jahren entdeckt wurde, es waren Ehepaar, Connor und Shostak, die haben da 2 Jahre, also jeder ein Jahr und sind dann auch nochmal gekommen, bei den Kung in Namibia gelebt. Dann haben die halt beobachtet, wie machen die das. Als die in USA berichtet haben, die arttypische Stilldauer ist alle 15 Minuten. Boah, Bombe. Ja? Können Sie sich vorstellen, wie das eingeschlagen ist. Ist es so? Nö, das ist die typische Stilldauer bei den Kung. Die ist deshalb so eng getaktet, weil die in einem extrem widrigen klimatischen Umfeld leben. Also extrem trocken, keine Luftfeuchtigkeit sozusagen und extrem heiß und extrem viel Bewegung, extreme Sonneneinstrahlung. Ja, der Wasserhaushalt steht unter Dauerstress. Ja. Und so wie die Mutter von Wasserloch zu Wasserloch kommen muss, muss das Kleine auch. Und da ist die Milch dann entsprechend, wenn das alle 15 Minuten trinkt, ist das vor allem Wasserlieferant, also wird er immer dünner, je kürzer die Kinder trinken. Und so ist es da halt auch, also von wegen atypischer Standards. Es gibt ja andere Klimazonen, wo die Kinder dann länger zwischen dem Stillen gehen. Aber sicher nicht so, wie wir es uns vorstellen. Alle 4 Stunden hieß es mal in den alten Lehrbüchern. Ja, ja. Ja, na. Gut. Aber dieser Lebensstil der unmittelbaren Nähe, der intensiven Nähe, geht für ein Kleinkind unter evolutionären stammesgeschichtlichen Bedingungen der Jäger und Sammler, geht dann zu Ende, wenn das nächste Kind geboren wird. Und dann auf einmal muss das Kind funktionieren, trotz all dieser erfahrenen Nähe und Rundumversorgung sozusagen. Und damit steht das Kind vor einem Dilemma. Wie wird so ein Kind, das so viel Nähe erfährt, überhaupt groß? Ja, wie lernt es all die Kompetenzen? Wohin geht das kleine Kind eigentlich, wenn die Mama jetzt einen Neueinkömmling zu versorgen hat und die ganzen privilegierten Plätze auf einmal besetzt, wieder neu besetzt werden? Das geht dann in die weitere Welt des Clans. Ja? Und zwar ganz stark auch in die gemischtaltrige Kindergruppe. Die soziale Heimat der entwöhnten Kinder in Jägersammlergruppen ist ganz stark die gemischtaltrige Kindergruppe. Natürlich sind da auch Onkel, Tanten und was weiß ich, die haben die vertrauten Menschen, Erwachsenen. Aber ihr Spielumfeld ist ganz viel Beziehung mit vor allem älteren Kindern. Hey, da muss so ein Kind aber echt auch schon ganz gut funktionieren. Ja? Du bist dann etwa 3 Jahre alt oder 4 Jahre. Das über die allermeisten Ökologien gedachte, erhobene Abstand, normale Abstand zwischen Geburten bei jagenden und sammelnden Völkern ist etwa 3 bis 4 Jahre. Ja, das ist unser Spacing, unser Abstand. Unter den Bedingungen ist das alles, was knapper wird, belastet schon die Ressourcenbasis fürs nächste Kind. Oft so stark, dass das Kind gar nicht angenommen wird, weil die Mütter wissen, das kriege ich eh nicht durch. Das ist auch eine der Seiten. Also das heißt, unser Abstand ist etwa kalibriert auf diese Zeit. Das heißt, das Kind ist jetzt in der Welt da draußen, in der gemischtalterlichen Kindergruppe. Und ja, hey, muss da schon einiges können. Und jetzt ist das Dilemma, die Frage, das Rätsel. Wie lernt denn so ein kleines Kind alle die Dinge, die jetzt auf einmal, was da so anstehen? Ja, muss ja irgendwie lernen in einem Umfeld, wo doch die Mama ganz in der Nähe ist und so, also trotz Mama sozusagen. Ja, das lernt es, indem es sich seinen Entwicklungsraum auch schützt und schafft. Und eine Strategie davon, nicht die einzige, weil Eltern sind auch klug, lassen ihre Kinder ihre Wirksamkeit ausleben. Ja, beobachten Sie mal, Also es gibt einen Film, der heißt, glaube ich, Kinder. Vor 3 Jahren war der Babys, der wohl 7 Kulturen oder 5 Kulturen, ich weiß nicht, es fängt an mit den Yarubi in Namibia. Und so eine Szene, wo die Kinder irgendwie, die schlagen sich mit irgendwas, die tun Nüsse knacken oder irgendwas und das eine Kind auch dem anderen auf den Kopf und so. Und die Mutter so im Hintergrund, keine Reaktion. Ja. Einfach, die dürfen ihr Ding machen, es war dann auch schnell wieder still. Die haben irgendwie das so miteinander ausgehandelt, hatten einen Ressourcenkonflikt. Ich glaube, es ging um, wer darf jetzt mit dem Steinchen da spielen. Und war dann wieder gut, ja. Also ja, das ist das eine, dass wir den einfach sozusagen ihren Raum lassen. Das ist ja das Wunderbare, dass die Kinder werden ja geboren, wenn ich sage Bindungssystem, dann klingt das ja so wie Patex, Bindungssystem. Ja. Ey, wenn meine Hebamme mir sagen würde, dein Kind braucht jetzt viel Bindung und sichere Bindung. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finden würde. Ja. Da denkt man ja gleich an Fesselung, ja, so Bondage-mäßig, so viel Fesseln. Ja. Aber Bindung ist ja eigentlich was ganz anderes. Bindung ist das ja nur die eine Seite. Ja? Das Kind braucht viel Nähe. Das haben wir jetzt, glaube ich, das Kind braucht viel Nähe. Aber wenn die Kinder diese Nähe haben und gut reguliert sind, dann kommt ja die andere Seite der Medaille. Und die gehört genauso dazu, nämlich Wirksamkeit. Ja, dann schalten die Kinder ja sofort um auf Erforschung, Welterfahrung. Ja, ein Kind, das sich gut fühlt, wird auf einmal zum Welterforscher, kriegt leuchtende Augen und fängt an, sich der Welt zuzuwenden und dabei seine Erfahrungen zu machen, zu lernen, also in unserem Sinn zu lernen. Ja. Also das ist für mich die Magie des Bindungssystems. Bindung macht frei, vom Kind aus betrachtet. Ja. Wenn ich sicher gebunden bin, dann habe ich eine sichere Basis, um die Welt zu erfahren. Gestresste Kinder, emotional gestresste Kinder auf der anderen Seite, die sind Klebstoff, ja? Die sind klammerig, die sind damit beschäftigt zu überleben, die sind damit beschäftigt, sich irgendwie zu regulieren, gut oder schlecht. Ja? Also gestresste Kinder lernen nicht. Ja? Gestresste Kinder können ihre Wirksamkeit nicht erleben. Der größte Stress, den Kinder haben können, je kleiner, desto mehr, ist, dass ihre emotionalen Beziehungen auf einmal unsicher werden. Das ist der größte Stress. Ja, der Maximalstress ist eine depressive Mutter, die selbst erstarrt, die mit ihren Gefühlen nicht klarkommt und selbst sozusagen starr wird, keine Beziehung anbieten kann. Der Stress geht sofort auf das Kind über. Und das, was sie am meisten beeindruckt in den Filmen, wenn sie von Kinder von depressiven, also postpartaler Depression sehen, das, was sie am meisten beeindruckt, ist das Kind, wie starr die Kinder sind. Kein Glanz in den Augen, die keine Kontaktaufnahme, sondern richtig abgeschaltet. Ja, irgendwann hören die sogar auf zu wachsen. Die haben also überhaupt keinen Wirksamkeitsdrang mehr. Einfach, weil der sichernde Rahmen fehlt. Und Kinder sind auf Gedeih und Verderb auf diesen sichernden Rahmen sozusagen angewiesen. Und das treiben die eigentlich von Anfang an, dieses eigentlich verrückte Programm, dass wenn sie sich gesichert fühlen, dann wollen sie wirksam sein. Und das zeigen sie ja auch an. Und wir sind auch, wie Sie wissen, gepolt, ihnen den Raum zu geben. Ja, Krabbelkind, ja, darf es dann auch krabbeln. Und dann wird das Kind größer, hat jetzt eine richtige Explosion an Dingen, wo es lernen will, auch lernen muss, als Vorbereitung auf den nächsten Schritt, der ja ein richtiger Loslöseschritt ist. Es ist ja wirklich so, wie wenn da, die Ablösung ist ja nicht wie bei uns dann so kontinuierlich. Sondern es ist ja wirklich so, dass da auf einmal dann so eine richtige Stelle ist, wo dann das Katapult sozusagen einsetzt, wo das Kind dann in einem anderen Kontext, hat nach wie vor natürlich auch mit der Mutter zu tun, aber in einem ganz anderen Verhältnis. Ja. Und auf diesem Weg der Selbstwirksamkeit steht jetzt an, dass das Kind viele Dinge macht, die es nur selber, nur Lernerfahrungen hat, wenn es selber macht. Also wo sozusagen jetzt wird geübt, jetzt wird der Wasserhahn aufgedreht, jetzt wird die Schuhe zugemacht, jetzt wird der Reißverschluss zugemacht. Alles Dinge, was das Kind aber eigentlich ja so noch gar nicht kann oder sich immer wieder dran reiben muss, sich immer wieder dran üben muss. Und da ist es sehr gut, wenn ein Kind auch das Signal gibt, ups, wenn jetzt jemand anders das machen will, gibt es einen Zornanfall. Ja? Und tatsächlich richtet sich in über der Hälfte der Anlässe von Zornanfällen sind reine Wirksamkeitsforderungen. Ja, selber machen. Die Mutter würde tatsächlich, oder die primäre Bindungsperson, der Zornanfall richtet sich ja interessanterweise gegen die Leute, die dem Kind am nächsten kommen. Also nicht gegen die Nachbarin, sondern gegen, in der Regel gegen die primäre Bindungsperson, ein bisschen auch dann gegen die sekundäre, wenn es eine klassische Familie ist, ist das meistens der Papa dann. Aber schon mal viel weniger gegen Onkel, Tanten und so. Nein, die, wo am nächsten ist, die kriegt einen Zornanfall voll ab. Und das ist aber auch diejenige, die natürlich am ehesten dazu neigt, dann den Reißverschluss zuzumachen, ja, wenn das Kind nicht zufällig androhen würde, hier jetzt, sonst setzt es sozusagen ein. Ja.
Und wenn das Kind jetzt ganz wild fremde Kinder anschreit?
Das ist nicht der klassische Zornanfall. Das ist Ressourcenkonflikt, Beziehungskonflikt, das hat mit dem jetzt so nichts zu tun. Ich meine, es spielt auch im Aufbau von sozialer Kompetenz eine Rolle, dass da auch Konflikte da sind. Das ist vom Kind ja meistens nicht schlecht gemeint oder so, sondern eher unsere Reaktionen unterstellen dem Kind manchmal, dass es ganz schlimm ist und so, aber vom Kind oft nicht so. Aber der primäre Zornanfall ist eigentlich was mehr mit der Bindungsperson ausgetragen wird. Und im evolutionären Kontext ist es vorgesehen, weil das Kind in diesem doch relativ geschützten Kontext wirklich sich entwickeln muss. Es muss seinen Willen entwickeln, es muss seine Fähigkeiten entwickeln, mit der physikalischen Welt umzugehen, mit der sozialen Welt umzugehen. Also das heißt, die stecken sich sozusagen auch ihren Entwicklungsraum ab, indem sie sagen, ich will das durchziehen und drohen dann, was weiß ich. Auch sich seinen Willen zu setzen, ich will das erreichen, ich will eine Ressource, das wird ja dann demnächst hochakut, ja, die wollen ja sich auch sozusagen dann in der Welt der Gruppe einbringen und auch durchsetzen und nicht untergehen, also dieses Willen aufbauen, Willen durchsetzen, ist was, wo die in diesem Zeitalter dann entwickeln müssen.
Ja. Wäre denn dann so eine Antwort aus der Evolutionssicht, wenn man da, also was ich jetzt gehört habe, kann es ja sein, dass viele Erwachsene gar nicht mehr so viel Bindung haben oder irgendwelche Themen damit, und das ist ja auch unsere Arbeit, wenn man nachts dann schreien gelassen wurde oder, ja, so, oder wenn man ihnen nach dieser Methode erzählt, ja, wurde, aber dann hat man dann selber Kinder,
ja,
ne, und dann funktioniert das,
genau,
in Bindung, und was sagen
die, genau, Kinder dazu? Wie gehen wir damit um, ist wiederum die zweite Frage. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir es verstehen. Da geht es nicht um Macht. Es ist das Schlimmste, was man machen kann, das ist, dass man Konflikte sowieso schon sozusagen uns die Nerven rauben, noch belastet mit irgendwelchen Themen, die da nichts zu suchen haben. Ja? Wenn ein Kind ein Eis am Eisbude will und sich auf den Boden wirft, Leute, da geht es ums Eis. Ja? Da geht es nicht um die Macht. Kann man Eltern sagen, ey, es geht um das Eis, ja, hey, entspann dich. Da geht es nicht darum, wer die Ansagen macht, wer jetzt hier der Boss ist oder so. Es ist jetzt nicht, dass wir zu Hundetrainern werden müssen, bloß weil unser Kind ein Eis will oder so. Und was ist die Antwort? Ich meine, vom Kind aus absolut berechtigt. Ich würde mal sagen, wenn wir darüber nachdenken, über dieses Rätsel, wie kann ein Kind seine Fähigkeiten aufbauen, sich auch als durchsetzungsstark erfahren in dem Umfeld, wo doch viel Nähe angesagt ist. Gut, ist eigentlich eine gute Strategie, dass man einfach absteckt. Hier bin ich, und übrigens, hier bin ich auch in meinen berechtigten Forderungen. Was sind die berechtigten Forderungen des Kindes? Spielen, durchspielen, fertigspielen. Ja, Kinder haben Spielhunger. So wie wir erwarten, dass wir unsere Spaghetti verdammt nochmal zu Ende essen können, weil wir Hunger haben, genauso verlangt das Kind eigentlich von seiner Entwicklungsmotor her, dass es spielt. Ja, das ist für ein Kind morgens, dass, du bist so unvernünftig und man kann da nie mit dir... Ich muss jetzt aber, was weiß ich, zur Arbeit, und das Kind will fertig spielen. Das Kind ist normal, wenn es fertig spielt, ja, spielen will. Das ist sein eigentlich angestammtes Recht. In dem fließen jetzt gerade, es ist in einem chitschmahelischen Flow sozusagen. Also das heißt, das ist wirklich jetzt voll dabei. Und ich sage nicht, man muss alles machen, was das Kind will oder so, überhaupt nicht. Ja, aber wir müssen mal verstehen, da geht es nicht darum, dass das Kind mir jetzt hier den Stinkefinger zeigt oder so, sondern nein, das will sein Ding machen. Schon mal was. Also es geht um Spielen, es geht um Eis. Ja. Wie reagieren wir? Mir ist eigentlich das Wichtigste, wir reagieren so, wie wir unsere Beziehung leben. Als normale Menschen, ja, als echte normale Menschen und authentisch. Und also dieses unbeteiligt dabei stehen, kenne ich jetzt so nicht als in einer menschlichen Beziehung. Ja, wir sind ja auch investiert in dem Ding. Ey, ich muss jetzt los. Einmal habe ich Zeit, einmal kann ich sagen, ja, hast recht. Hast recht, ja, wenn ich verstehe, ich kann die Situation ja auch sagen, indem ich sage, du hast recht, ja, wie toll eigentlich. Fertig spielen, ja, weißt du was, wir machen so, ich sehe, du willst da jetzt gerade noch fertig machen und die Schuhe selber anziehen. Ich mache noch in der Küche kurz was fertig und diesmal kann ich ein bisschen warten. Gut, und wann anders kann man halt nicht warten, aber Ihr Kind wird Ihnen das nie abnehmen, wenn Sie nicht auch mal authentisch sagen können, ich lass dich jetzt einfach noch spielen, weil ich verstehe, du willst jetzt fertig spielen oder so. Und wann anders muss es halt sein, dann müsste aber das Kind nicht entwerten oder so und wie unmöglich du bist oder so, sondern dann ziehen sie halt ihr Ding durch und sagen, tut mir leid, und reden mit dem Kind und sagen, ich wäre auch genauso sauer und du darfst auch sauer sein, aber mir geht es auch an der Birne vorbei, weil ich habe ein anderes Programm und kann jetzt gar nicht so wahnsinnig Dinge. Also ich denke einfach, da kann man, ich finde wichtig, ohne das Kind zu entwerten. Oft ist es so, dass wir im Konflikt den anderen entwerten. Was, bist du unmöglich? Nein, die sind nicht unmöglich. Das ist halt ein Konflikt und mit dem kann ich so umgehen oder auch so. Aber wie ich jetzt genau, das ist mir, ich denke, das Thema Grenzen ist was, wo wir uns so festgehakt haben in der Erziehung, weil es uns wegbringt von unseren Beziehungen. Weil Grenzen funktionieren eigentlich nur im Rahmen von funktionierenden Beziehungen. Ja, nur wenn die Beziehungen funktionieren, funktioniert auch Freiheit und dann funktionieren auch die Grenzen. Ja, aber ohne Beziehung funktioniert beides nicht, weder Freiheit noch Grenzen. Ja, antiautoritäre Erziehung ist nicht umsonst gescheitert, weil die Beziehungsebene nicht die war, wo man eigentlich was drauf aufbauen hätte können. Und die Grenzen setzt man nie, funktioniert auch nicht, wenn man nicht die Beziehungsbasis hat. Und deshalb ist für mich eigentlich auch das immer die gleiche Grenzen und dann das Gerede mit Konsequenzen und so, das entmächtigt uns, das beschädigt uns, ja, wie jämmerlich, wenn sie ihrem Kind androhen müssen, wenn du das machst, dann kriegst du heute Abend kein Fernsehen oder so, oder dann gehen wir am Wochenende, musst du drinbleiben. Kenne ich Leute, die sagen, dann musst du am Wochenende drinbleiben. Ja, stellen Sie sich vor, wie, jetzt sind Sie am Wochenende, vielleicht haben Sie es gut miteinander. Und jetzt müssen Sie das Kind behandeln, wie wenn Sie eine Anstalt hätten. Keine Familie, sondern eine Anstalt. Ja. Jetzt haben wir aber da besprochen, da musst du jetzt, und jetzt ist Fernsehverbot. Dann müssen Sie das umsetzen. So. Aber ich finde, das taugt für eine Anstalt ganz gut, so ein Programm. Aber für das, was ich als Familie jetzt so erlebe, eher nicht. Also ich denke, erst einmal den Konflikt löst man dann, wenn er da ist. Und das sind nicht schlechte Kinder deshalb. Und man löst ihn so, ich denke, wie es die Situation und ihr Verhältnis gerade entspricht. Also nehmen wir mal die Eissituation. Ja? Sie sind mit ihrem Kind, sie haben ein dreijähriges Kind, unvernünftiges dreijähriges Kind natürlich, und abends kommen sie an einem Eisbude vorbei. Und ihr Kind, was will es? Eis, natürlich. Kinder haben extrem süßen Zahn, das ist auch evolutionär bedingt, ja, das teuerste Organ, das wir haben, das stoffwechselintensivste Organ, ist unser Gehirn. Ja, mehr als die Hälfte unseres Grundumsatzes geht vom Kind. Ja, das Kind muss ja in den ersten 3 Jahren sein Gehirnvolumen verdreifachen, ist die ganze Zeit dabei sozusagen, und das saugt, das ist ein Staubsauger, und der saugt nichts anderes als einfach Zucker. Ja, der kann nicht Fett abbauen oder so wie der Muskel, sondern der braucht eigentlich ständig. Deshalb sind Kinder eigentlich, haben extrem süßen Geschmack. Die menschliche Milch zum Beispiel ist im Vergleich zu anderen Milchen, Tiermilchen, zum Beispiel Robbe, die hat, was weiß ich, 60% Fett. Ja? Die müssen schnell wachsen, körperlich wachsen, aber nicht das Gehirn. Ja? Deshalb haben die 60% Fett, weil das können die ansetzen. Aber das Gehirn braucht nicht Fett, das Gehirn braucht Zucker. Deshalb ist die Muttermilch total süß, ja? Hat dafür ganz wenig Fett. Ja? Also das heißt, die Kinder sind eigentlich, unsere Art ist darauf eingestellt, dass die einen süßen Zahn haben und viel Kohlenhydrat, viel Zucker zugeliefert bekommen. Dummerweise landen sie dann in einem Umfeld, wo nicht der beste Zucker in den reifen Früchten steckt, sondern vielleicht in Snickers oder in Mars. Also, aber es ist auch nicht die Schuld unserer Kinder. Ja, der süße Zahn zieht die halt wirklich zu Sondermüll im Prinzip. Ja, haben wir als Eltern schon irgendwie auch eine Rolle, aber wir sollten zumindest verstehen, warum die Kinder so süß sind. Ja gut, ich bin abgeschweift. Wir waren beim, warum das Kind ist jetzt an der Eisdiele und will Eis essen. Und dann sagen sie wahrscheinlich als erstes, das geht jetzt nicht, wir haben gestern schon Eis gegessen. Das ist für das Kind dann ein bisschen hilflos, weil gestern hat man auch schon Brot gegessen. Und weil solche Argumente sind für ein dreijähriges Kind ja wirklich klassisch blöd. Ja. Wir haben gestern auch schon etwas gehabt, das interessiert das Kind ja gar nicht. Also Sie haben sozusagen nichts gesagt für das Kind, macht also weiter mit dem Eis. Und dann sagen Sie, nein, ich finde, Sie sind auf dem Weg nach Hause. Zu Hause wollen Sie kochen, nach Hause kommt der Papa, Sie stellen sich vor, dass Sie gemeinsam essen. Wie würden Sie jetzt handeln an der Eisbude? Also ich finde, ich würde nicht hingehen. Bitte? Genau, also ich würde nicht hingehen, weil der Plan ist super. Ich finde den Plan super. Nach Hause gehen, essen mit dem Kind, schön Ritual, ja. Vater kommt, toll, win-win-win. Toll für alle, für den Vater gut, für Sie gut, für die Familie gut. Fürs Kind natürlich auch gut, weil ich meine, was gibt's Schöneres als mit der Familie Abend zu essen? Na, natürlich sagen sie dann, du, tut mir leid, wir machen das heute nicht, weil, und dann können sie einmal kurz sagen, die hören eh nicht richtig zu, können sagen, weil der Papa kommt nach Hause, wir wollen miteinander noch was Schönes kochen und ich habe mir das so schön vorgestellt, das machen wir jetzt nicht. Gut, super. Und dann gehen sie nach Hause und läuft alles, ja, solange sie ihr Kind nicht entwerten und die Genfer Konvention beachten, ist es okay. Dann sagen sie ihrem Kind, ich wäre jetzt genauso sauer, wenn ich so wäre wie du. Ist auch schön, die Gefühle zu spiegeln und so, dass man mal sagt, ja, ich weiß, du hast ganz, und ich kann mir richtig vorstellen, wie du da jetzt richtig auf Eis lässt. Das kann ich gut verstehen. Boah, und du denkst jetzt so eine große Kugel. Und wie toll wäre das jetzt, kann ich gut verstehen. Ja, weinen, ich würde jetzt auch weinen und so. Kann man aber mit Kindern ganz wunderbar die mal durchcoachen. Und dann auf einmal gucken sie groß, ja, ja, ja. Also so, dieses Ding. Ja, und dann der nächste Tag. Gehen Sie wieder an der Eisdiele vorbei. Hat sich nichts geändert. Ihr Kind hat nichts gelernt. Der Stoffwechsel ist noch genauso blöd eingestellt. Und wieder will es ein Eis. Ja. Und was machen Sie jetzt? Und Sie haben wieder einen Plan. Sie wollen nämlich nach Hause. Nur der einzige Unterschied ist, dass jetzt in Ihrer Tasche auf einmal bzim, 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 das Handy losgeht. Ah, der Papa. Du, der Papa ruft an. Der Papa ruft an. Ha, was? Sagt Papa. Ich sitze in dieser blöden Sitzung fest, blöder Boss, komm nicht vor 22 Uhr hier raus. Ja, und jetzt? Grenzen setzen, konsequent sein. Sie haben ja gesagt, nein, kein Eis und so, ja. Und das ist gestern ja gut gelaufen und so haben Sie gehandelt. Sie müssen ja wie ein Hund auch die Kinder behandeln, angeblich. Ich meine, viele Erziehungsratgeber, ist wirklich so. Wenn die mal die Buchhändlerin umsortiert und zufällig die bei den Hundeerziehung landen, merken Sie gar nicht, also wunderbar. Aber ich würde Ihnen sagen, nein, jetzt ist neues Spiel, neues Glück. Natürlich, jetzt ist der Plan anderer. Kann sein, dass Sie nach Hause wollen und sagen, okay, dann essen wir jetzt zu Hause zu zweit. Ist Ihr Ding, ist gut. Das braucht, ist gut für Sie, vielleicht für Ihr Kind auch. Aber für den Papa, jetzt, der entfällt mal, ist zumindest mal kein Triple Win mehr. Gut, haben Sie einen neuen Plan? Kann ja sein, dass Sie jetzt sagen, boah, hey, jetzt lass uns zusammen Eis essen, ist doch toll. Essen wir zusammen Eis und dann danach essen wir noch was Gesundes, noch miteinander was Kleines und dann lässt sich dir was vorgehen ins Bett und der Papa kommt dann später und so. Wunderbar, wenn Sie das können. Da gewinnen Sie an Stärke. Das ist für mich Stärke. Ja, wenn man sagt, ja, dazu stehe ich, das passt für uns. Ich mache Entscheidungen, die mir passen, die dir passen, wo möglichst viele von unserem System, von unserer Familie, sich möglichst viele wiederfinden. Das ist Stärke und Kinder brauchen das und ich glaube, Autorität erwächst aus dieser Stärke. Also nicht aus Stärke von ich mache hier die Ansagen und weißt du was, ich bin hier der, wo ich bin Chef, ja, ist in vielen Büchern ja wieder modern. Der neue globalisierte Puritanismus, ich bin Chef, ja. Nein, das ist nicht die Stärke. Authentisch. Aus dem Wissen und aus dem Empfinden raus, was gut für alles, für uns insgesamt ist. Das ist Stärke. Und so würde ich dann das Kind auch behandeln. Andere sehen das dann anders, die sagen, ich würde jetzt nach Hause gehen, dann gehen sie mit dem Kind nach Hause. Aber sie sind dann, aus meiner Sicht, ist es toll, wenn sie sich in einer echten Beziehung jetzt wiederfinden. Ja, und dazu gehört auch, dass man mal was anders macht.
Ich hätte dazu jetzt noch eine Frage, also ich bin da, kann da ganz mitgehen, aber weil Sie jetzt mehrfach diese Erziehungsratgeber angesprochen haben oder auch die Fragen kommen, da wird ja das Kind schon weinen, Also es wird Eis sehen, ich würde vielleicht sagen, nee, weil es Handy noch nicht gestimmt hat, jetzt wird das Kind ja schon warten.
Egal.
Und dann setzt ja die Angst ein, dass man...
Egal, dann würde ich dem Kind sagen, du, der Papa hat einen Ruf, hörst da noch, kannst gern mit dem Mann sprechen oder dass er weißt, da ist jetzt was Neues. Egal.
Ja, oder auch ohne Handy klingeln. Also ich kenne es auch von mir, wenn ich es dann sehe, nochmal, wie wichtig es für ihn ist, noch eine Stunde draußen zu bleiben, wo ich erst Nein gesagt habe, dass ich dann umschwenke und sage, okay, dann...
Wenn Sie dazu stehen können, und das ist jetzt für Sie das Gefühl, ich mache das Richtige für den, kein Problem. Kinder sind auch nicht durcheinander zu bringen durch unterschiedliche Ansagen von unterschiedlichen Bindungspersonen. Das ist nicht, dass die Kinder auf einmal verwirrt werden, bloß weil sie jetzt was gesagt haben, jetzt sagt der Papa was anderes. Das ist die soziale Welt des Kindes. Die führen getrennt Buch. Die wissen auch, die Oma behandelt mich anders, bei der Oma gibt es Süßigkeiten und bei der Mama gibt es das nicht. Da ist ein goldenes Schloss vor den Süßigkeiten. Ding. Und deshalb muss man der Oma nicht irgendwie die Hölle heiß machen, wenn die mal einen Keks rausrückt, weil man dann immer seine Veganer, was weiß ich, Ideale oder Bio, was weiß ich, laktosefrei nicht umsetzen kann. Nein, bei der Oma gibt es Keks, das ist für das Kind nachvollziehbar. Das kommen wir nicht unter Druck durch das. Kinder führen in sozialen Schubladen Buch, die wissen, im Kindergarten macht man das so, bei der Oma macht man so, in der Familie macht man so. Schon Säuglinge wissen, dass der Papa anders spielt mit ihnen, dass man der aktivierend spielt und so. Und also ich denke, wir können ein bisschen auch unseren Kindern da vertrauen, dass sie nicht durcheinander kommen, die sind nicht dumm. Gut, ich glaube, erste Leute, es müssen schon auf den Zug oder irgendwas, können wir noch fragen? Können wir noch Fragen machen?
Okay. Kurz fragen, woher kommt dieser Wandel jetzt sozusagen zurück zu Johanna Harras Zeiten? Was ist Ihre?
Das wird in der Geschichte wahrscheinlich immer hin und her laufen. Also es ist so, je stärker eine Gesellschaft unter Druck kommt, also das heißt, je weniger Menschen je mehr Stress die Menschen ihre Lebensziele verfolgen, desto mehr kommen die Kinder unter Druck. Also wenn es den Erwachsenen nicht gut geht, kommen die Kinder auch unter Druck. Und in einer Gesellschaft, wo die Erwachsenen immer mehr funktionieren müssen und immer weniger im psychischen Sinn davon haben, also sich weniger entfalten können, aber funktionieren müssen, immer mehr als Rädchen in einem System sind, das sie selber nicht, die Rolle, die sie selber nicht eigentlich wertschätzen, desto mehr kommen die Kinder unter Druck. Also je mehr eine Gesellschaft, immer wenn eine Gesellschaft unter Druck kommt, wie jetzt zum Beispiel bei uns Kaiserreich, nationalstaatliche Expansion, da waren die Kinder unter extremem Druck, Hitlerzeit waren sie unter extremem Druck, sofort war der Wind in der Erziehung eiskalt. Ja, und je weniger Beziehungen gelebt werden können, desto mehr wird die Welt des Kindes verarmen, weil Kinder suchen Beziehungen, die suchen Zeit, die suchen Gelegenheit. Die haben ja das Gegenprogramm. Je mehr eine Gesellschaft nach Macht, Kontrolle, Funktion, reiner Funktion ausgerichtet wird, also je mehr eine Gesellschaft nach Macht stratifiziert ist, nach Macht sortiert ist, desto schlechter geht es den Kindern. Immer wenn Erwachsene unter Druck sind, dann haben sie einen strengen Gott. Und immer wenn sie einen strafenden Gott fürchten, dann sind die Kinder, geht es denen nicht gut.
Ich habe eine Frage zu Angst bei Kindern. Sie hat mir vorher erzählt von dieser Angst vor Neuem.
Ja.
Gibt es eine Erklärung aus der Evolutionssicht zu Angst vor, also plötzlicher Angst vor eigentlich Vertrauten? Also ich habe so ein zweijähriges Mädchen im Blick, das plötzlich wahnsinnig Angst hat vor einem bestimmten in der Wohnung und die Eltern bauen das Regal ab und dann hat sie Angst vor dem anderen Regal, auch das Regal ab.
Ja.
Also woher kann denn das kommen, so eine
Angst
vor Vertrauen?
Also, also es gibt ein Entwicklungsalter, wo Kinder leichter Ängste entwickeln. Oft bezogen auf Orte tatsächlich, wo sie dann anfangen zu checken, auch vorm Einschlafen unterm Bett checken oder Schränke, in Schränken was vermuten, also dann auch so Monster Monsterphasen haben, wo die also sozusagen ihre Sorge richten, dass da irgendwas Schädliches ist. Und evolutionär wird es so erklärt, dass die Kinder jetzt in einem Alter sind, wo sie tatsächlich selber Gefahrenquellen erkennen müssen, weil jetzt das nicht mehr die primäre Bindungsperson macht. Ja, ein Kind, sozusagen, wenn man es ganz grob nimmt, wäre es so, dass die ersten 2-3 Jahre ist es ja immer die Mutter, die, bevor sie ein Kind hinlegt, checkt, ob eine Schlange drin liegt oder ein Skorpion. Ja, und das ist reale Gefahr. Ich sage Ihnen, das ist eine reale, das war in allen, also in vielen Umwelten eine ganz reale Gefahr, dass ein Kind hingelegt wird in eine unsichere, weil da irgendwo unten noch Getier ist oder irgendwas. Und jetzt aber, ab dann, wenn es die Mutter nicht mehr macht, muss das Kind ja immer checken. Und meine Frau ist in Indien groß geworden und die erzählt noch heute, wie das für sie als Kind klar war, dass bevor man sich irgendwo hinsetzt, muss man gucken, ob eine Kobra unterm Kissen ist. In der eigenen Wohnung sogar. Die haben also mal tatsächlich eine Kobra unterm Kissen gehabt. Und ich denke, das ist auch die magische Phase. Ja? Das sind natürlich nicht Geister, wo die auf einmal da sind, aber es ist ganz gut, wenn man, bevor man sich, vor allem wenn man müde ist, wenn es dunkel wird, wenn man da vorher nochmal checkt, ist da ein Schlangennest, ist da ein Skorpion oder so, und dass man dann, also so wird es erklärt, dass die Kinder einfach ängstlich werden, und deshalb vielleicht auch da, wie man damit umgeht, ist, dass man dem Kind Brücken baut, dass man, wenn man dem erklärt, das ist sicher, das bringt dem Kind nichts, dass man mit ihm ein Ritual macht, einen Traumfänger dann zusammenbaut und sagt, guck mal, da hängen wir jetzt den Traumfänger hin, und der fängt es dann sozusagen ab, was da sein könnte oder so. Oder dann merkst du es rascheln, wenn da irgendwas ist. Aber es ist eine normale, ist eine absolut normale, also dass die auf einmal überall was sehen oder es raschelt und es ist so komisch. Und ja. Gut, wir haben gut durchgehalten, hat Spaß gemacht. Wir haben viel, brutal viele Themen, sind wir durchgegangen. Ich habe dazu ja auch ein Buch geschrieben und oder sogar mehrere, und das will ich Ihnen kurz vorstellen. Das Buch Kinder verstehen ist eigentlich ein Buch, wo diese ganzen Fragen aufgreift. Warum entwickeln sich die Kinder so seltsam, ja, wie sie sich entwickeln, und warum schafft es heute so viele Probleme, und worin liegt eigentlich die Begründung für solche heute als problematisch angesehenen Verhaltensweisen wie schlecht schlafen, kein Gemüse essen, Zornanfälle haben, fremdeln und so weiter. Und ja, das heißt Kinder verstehen, Born to be Wild, wie die Evolution unsere Kinder prägt. Und dann habe ich eine Streitschrift dazu geschrieben, eigentlich zu dem Thema, das heißt Menschenkinder, Plädoyer für eine artgerechte Erziehung. Da stelle ich mir eigentlich die Frage ganz bewusst. Ich meine, artgerecht bringt man ja oft so eher mit Legehennen und so zusammen. Und wir überarbeiten ja wirklich immer mal wieder neu die Legehennenverordnung und überlegen uns, wie viele Wetzsteine brauchen die denn und wie viel Auslauf. Und ich denke, wir sollten bei den Kindern auch so denken. Ja. Immer mal wieder dran denken, wie viele Wetzsteine brauchen die. Und da geht es in dieser Streitschrift drum. Gut, ich bedanke mich fürs Zuhören und gute Heimreise. Vielen Dank. Vielen Dank.